Ja, guten Abend und herzlich willkommen in der Freien Akademie. Wir sind alle gespannt, was aus der langen Nacht wird, ob das wirklich funktioniert. Sie wissen, das ist das erste Mal, dass es das gibt, eine lange Nacht der Literatur. Normalerweise würde man sich vorstellen, dass die um 6 beginnt und um 4 endet. Aber es ist wohl so, dass die Lesungen mehr oder weniger gleichzeitig sind. Und um 10 gibt es das große Showdown im Literaturhaus. Ob diese lange Nacht eine gute Idee ist, wird man am Ende sehen, aber sie ist insofern eine ganz tolle Idee, als es uns gelungen ist, Feridun Çaymoğlu nach Hamburg zu locken. Çaymoğlu ist seit 2011 Mitglied dieser Akademie und wir sind froh, dass er zu uns gekommen ist. Und wenn Sie übrigens wissen wollen, was die Akademie eigentlich ist, und ich fürchte, das wissen nicht alle, dann können Sie sich am Ende hinten an der Bar vorne einen Prospekt mitnehmen. Da steht alles drin. Da ist übrigens auf der vorletzten Seite ein kleines Formular. Da kann man Mitglied des Freundeskreises werden. Und wenn es Ihnen gefallen hat und Sie wollten das tun, würden wir uns freuen. Sie können sich auch das Programm besorgen lassen, zustellen lassen, entweder per Papier oder per E-Mail auf die übliche Weise. Soweit die Vorrede. Ich sag Ihnen kurz, wie wir uns den Abend vorgestellt haben. Ich mache eine ganz kurze Einführung zu Çaymoğlu, eine wirklich kurze. Und dann wird Çaymoğlu einen unveröffentlichten Text lesen. Sie haben vielleicht darauf gehofft, dass er aus seinem letzten Roman Isabel liest, den ich für ganz großartig halte und der, wie ich finde, auch ein neuer, ein anderer Çaymoğlu ist. Dieser Roman Isabel ist jetzt im Frühjahr erschienen und ist eigentlich überall ziemlich begeistert aufgenommen worden. Aber er liest nicht aus diesem Roman, deshalb, weil Sie den sowieso schon alle kennen, sondern er hat einen neuen Text mitgebracht und wir werden dann ein bisschen über diesen Text reden und ein bisschen über das Schreiben, über ihn und sein Werk reden. Zur Einführung muss ich nicht viel sagen. Er ist bekannt geworden mit seinem Buch Kanaksprak 1995 und das war so ein Versuch, eine Sprache kunstvoll nachzuempfinden, die in einer gewissen Szene gesprochen wird, mit türkischen Brocken, mit deutschen Brocken und mit einer etwas reduzierten Grammatik. Das war damals absolut in. Man fand Kanaksprak, fand man also ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch gesprochen wird. Um Ihnen einen Begriff zu geben, wenn jemand Sie fragt, brauchst du Krankenhaus? Dann wird es gefährlich. Das war also Kanaksprak. Çaymoğlu hat, ich schätze mal, so mindestens 20 Bücher geschrieben, Romane, Erzählungen, auch Theaterstücke, hat Shakespeare übersetzt, hat eigene Stücke geschrieben und inszeniert. Und einer der Höhepunkte, wo er dann wirklich als Schriftsteller bekannt und geachtet wurde, war der Roman Layla 2006. Sie haben vielleicht davon gehört oder ihn gelesen. Und dann eben 2008 Liebesbrand. Liebesbrand ist ein wirklicher Liebesroman, wahnsinnig verrückt und endet eigentlich, ich überlege gerade, er kriegt nicht die Frau, die er wollte, er kriegt eine andere, aber das bleibt dann eigentlich auch irgendwie offen, ob die beiden zusammenkommen, wenn ich mich recht erinnere.
Ganz genau.
Also wie das mit der Liebe eben so ist. Und dann kam 2009 der Roman Hinterland, ein sehr interessantes Buch und eben in diesem Frühjahr der Roman Isabel. Also viel zur Einführung, weil wir werden sicher auf einzelne Bücher und auf deinen Werdegang, auf deinen Hintergrund, du magst das Wort Hintergrund nicht, aber wir werden da sicher noch ein bisschen drüber reden. Jetzt geht das Wort an dich.
Danke. Ich grüße Sie. Ich freue mich wirklich, hier zu sein. Das ist das zweite Mal, kann es sein, das zweite Mal, dass ich hier sein darf. Ich habe aus verschiedenen Gründen, es würde zu lange dauern, Sie auseinanderzusetzen, Ihnen zu erzählen, auch den Sommer, den August hier in Deutschland verbringen können. Das war ein Traum für mich. Ich fahre sehr viel. Ich mache sehr viele Reisen. Da können Sie sich natürlich vorstellen, dass es für mich großartig ist, nicht zu reisen. Und ich bin seit 30 Jahren in Kiel. Kiel ist mir zur Heimat geworden. Der Norden ist mir zur Heimat geworden. Und es war wirklich großartig, einfach in Kiel zu sein und vor der Bäckerei zu sitzen und nach dem Frühstück dann mich an die Schreibmaschine zu begeben, so wie sie es sich gehört. An einem heißen Sommervormittag 1974 flog mir eine Fruchtfliege ins Auge und starb im Tränenwasser. Ich rieb sie auf den Fingerknöchel und starrte einäugig auf die schwarze Leiche. Sie war größer als ein Punkt und kleiner als ein Stecknadelkopf. Ich kam spät zur Schule und musste zur Strafe vorlesen. Das Auge tränte, die Buchstaben bekamen lange Hälse, das obere Halbrund des scharfen S rutschte in den unteren großen Bauch. Der Kopf des Buchstaben G fiel ihm auf den Schaufelfuß und ich sah ein Tonzeichen. Das M ging auf Stehlen, das Z kippte hinüber, das L verzog sich zum hohen Mast. Ich wurde von der Frau Lehrerin gerügt, weil ich mich verlas. Der Klassenrüpel lachte höhnisch. Clara in der ersten Reihe zog ungehalten am Reißverschluss ihre Federmappe. Ich war trotzdem berauscht, denn ich hatte das richtige Alphabet entdeckt. Die Buchstaben glichen ausgestopften Spatzen, die auf einer straff gespannten Schnur saßen. Sie täuschten die Starre nur vor. Man musste sich die Augen rot blinzeln und schon flogen sie auf oder landeten auf der niedrigen Schnur. Noch am selben Tag streute ich mir Pfeffer ins Auge und klappte das Buch auf. Die Tränen tropften auf die Seite, es brannte entsetzlich. Ich stürmte ins Freie, suchte und fand einen Fliegenschwarm, stellte mich hinein, ruckte mit dem Kopf hin und zurück. Es klappte. Es klappte in den nächsten Tagen, am besten spätmittags, wenn Fliegen reife Beeren an Strauch und Fallobst auf der Wiese umschwärmten. Es war der Sommer meines Kinderglücks, das herrliche Jahr, da Mückenbeine und Flügel in meinem Augenwasser schwammen. Der Klassenrüpel Bernhard nannte mich den Fliegenfresser, er irrte sich, ich war keine lauernde Eidechse. Clara, die Klassenbeste, roch nach Lavendel. Sie mied meine Nähe, weil sich in den Maschen meines burgunderroten Grubstrickpolunders Mücken verfingen. Meine Mutter brachte mich zum Augenarzt, er verschrieb mir Tropfen gegen Überreizung. Er fragte sie nach Insekten in der Wohnung. Meine Mutter, eine sehr reinliche Frau, hätte ihm vor Zorn fast die Nasenspitze abgebissen. Zu Hause berief sie den Familienrat ein. Die Großmutter rührte erst die Zuckerwürfel in den Tee und sagte, der Bub ist nicht schwachsinnig, er liebt das Gesumm der Insekten. Mein Vater legte die Hand auf den Tisch, spreizte die Finger und knetete die Falten zwischen den Knöcheln. Er sagte, mein Sohn hat keinen Schaden. Es sieht aber nicht gut aus, wenn er im Schatten eines Baumes an gärenden Äpfeln schnüffelt. Meine Mutter rief mich herein, ich wurde getadelt, weil ich heimlich gelauscht hatte. Ich sollte den Grund für mein fliegenverliebtes Verhalten erklären. Ich sprach von der Raserei der deutschen Buchstaben, die nur ein lesendes Kind mit einem Insektenbein in der Tränenflüssigkeit bewirken konnte. Meinem Vater schoss sofort das Blut ins Gesicht. Er glaubte, dass ich nicht am Fall Obst roch und aber Pilze fraß. Ich musste versprechen, nicht mehr in Insektenschwärme zu laufen. Die Frau Lehrerin setzte mich in die erste Reihe neben Clara. Ich durfte nicht mehr Löcher in die Luft starten. Clara stellte klar, der Rücken ihrer Federmappe auf der Schulbank markierte die Grenzlinie. Jeder blieb auf seiner Seite, ich hatte den linken Ellbogen an die Flanke zu drücken. Jede zufällige oder bewusste Berührung war unziemlich. Ich lernte deutsche Grammatik, die Beugung des Zeitworts in der zweiten Person Mehrzahl in der Leideform der vollendeten Zukunft ermüdete mich. Ich sagte, ihr werdet geliebt werden. Clara sagte, ihr werdet geliebt worden sein. Und sie sagte die Möglichkeitsform Passiv Futur 2, damit ihr geliebt worden sein würdet. Ich konjugierte Verben und vergaß die Mücken. Einmal in der Woche rief meine Mutter meine Tanten im fernen Land an. Jede Tante ließ mich am Telefon einen kurzen deutschen Satz sagen, stieß einen Freudenschrei aus und empfahl mir, Sprosse für Sprosse die Leiter hochzuklettern. Welche Leiter? Sie meinen die Hochkultur, sagte Mutter. Und was tat ich, wenn ich auf der obersten Sprosse stand? Großmutter sagte, dann springst du auf das Dach und kehrst den Kamin. Ich verstand. Ich verstand, man musste den Mund schmieren und salben, denn die Rede verriet das Herz. Das bloße Angaffen von Buchstaben durch den Schmierfilm auf den Augen brachte mich nicht weiter. Die Eltern meldeten mich bei der Bücherei an. Eine strenge, schöne Frau mit Perlmutterspangen im Haar erklärte mir die Regeln. Stille, Benehmen, sauberer Arbeitsplatz, speichelsprotzendes Schneuzen war untersagt. Bei Verdacht auf Schnupfen blieb man zu Hause. Ich nannte sie insgeheim Frau Finger auf den Lippen oder kurz Frau Finlip. Sie gebot uns Buben und Mädchen Schweigen im Lesesaal. Ein Mädchen aus der Oberstufe trug Schuhe mit Kantholzabsätzen. Jeder Schritt war ein Hufschlag. Frau Finlip verwies es des Saales. Wir Buben bekamen schlagartig schlechte Laune und aber wagten kein Widerwort. Ich zog ein dickes Wörterbuch aus dem Regal, setzte mich an den Tisch am Fenster und begann zu lesen. Nach einer Woche hatte ich mich bis zum Buchstaben E vorgearbeitet. Frau Finlips Schatten fiel auf die Seiten. Sie bedeutete mir, in den Vorraum zu folgen. Sie lobte meinen mönchischen Fleiß. Sie sagte, dass es beim Lesen nicht darum gehe, die Bedeutung der Worte zu erfassen. Der Leser müsste einer Geschichte folgen oder am besten eine kleine Zeichnung aus klangvollen Wörtern betrachten. Ich begriff nichts und nickte ernst. Sie gab mir einen dünnen Gedichtband und bat mich, das Buch von der ersten bis zur letzten Seite zu lesen. Ich las erst das letzte Gedicht auf der letzten Seite. Nichts geschah. Weder wucherten die Worte, noch verschmolzen sie zu Giftschlangen und bissen die Satzzeichen tot. Geduld, flüsterte Frau Finlip. Ich las alle Gedichte, bekam großen Hunger, aß draußen das Pausenbrot, ging wieder hinein, nahm mir den zweiten Gedichtband vor. Vormittags saß ich im Klassenzimmer, früh nachmittags machte ich übellaunig meine Hausaufgaben, dann durfte ich mich mit anderen Jungs auf dem Spielplatz an der Krüppeleiche prügeln. Meine Mutter betupfte die Hautrisse mit jodgetränktem Wattebausch und schickte mich anschließend zur Bücherei. Ich las nur noch Gedichte. Ich wurde melancholisch. Bernhard sagte, wenn's so weitergeht, beißt dich noch ein dummes Schaf. Clara versteifte sich nicht mehr neben mir. Sie konnte keine toten Fruchtfliegen an meinen Wimpern entdecken. Sie sagte, von kleinem Grase wächst ein großes Tier. Sie hielt mich also für ein Rind. Ich bekam, wie fast alle Arbeiterkinder, keine Empfehlung für das Gymnasium. Neue Kameraden, neue Lehrerin, größere Schultafeln mit Karten, Halter und Kreideablage. Die Frau Lehrerin war sehr hübsch. Sie hatte aber kinderfaustgroße Ohren. Deshalb wurde sie Frau Jumbo genannt. Sie legte den im Unterricht dämmernden Kindern die Spitze des Zeigestocks auf den Scheitel. Ich dämmerte oft. Meine Träume waren schlaffe Hanfsäcke, die ich mit Murmeln und Gedichtversen füllte. Frau Jumbo tippte mich an, verbot mir den Wachschlaf. Dann erschien eines Tages ein lebender Dichter im Klassenraum. Die Jungs feixten und ahmten Schnarchgeräusche nach. Die Mädchen staunten über seinen Bart, der das Gesicht zur Hälfte verdeckte. Er begann zu lesen und ich dachte, der Mann ist gesegnet. Ich füllte die Hanfsäcke mit seinen Worten. Er las eine Dreiviertelstunde und stellte sich anschließend den Fragen. Dem Mädchen erklärte er seinen Alltag und den Unterschied zwischen Eingebung und Einfall. Die Jungs wollten wissen, ob er vom Schreiben leben konnte. Mehr schlecht als recht, sagte er. Aber darum mache ich mir keine großen Sorgen. Ich muss nur manchmal darauf achten, nicht hinüber zu gleiten und verrückt zu werden. Wir verstummten. Wir kannten es alle. Das dürre Häutchen, das sich verzog, weil eine Kraft daran zerrte und zupfte. Die Augenblicke der mongolischen Starre. Der Moment der Lähmung, ob der Angst, der Herzhitze, des Unglücks. Der Auftritt des Dichters war ein großes Ereignis. Ihm folgte eine Künstlerin. Frau Jumbo hatte sie als recht aparte Person angekündigt. Tatsächlich stand an der Tafel eine Fahlhäutige in weißer Bluse und knöchellangem Rock. Sie zeigte ihre Bilder vor. Flatternde Banner an zernagten Masten, Landschaft aus roten Kieseln und wogenden Zypressen, der Himmelsstrich verschwamm. Ich dachte, die Frau ist gesegnet. Je länger ich schaute, desto mehr fügte sich zusammen. Wie konnte ihr das gelingen? In ihrer Welt wollte ich mich aufhalten. Sie malte mit Acryl auf Hartfaserplatte, weil es schnell trocknete. Sie sprach von der Betäubung und der Verzehnfachung der Seele. Unverständliche Schlüsselworte ihres Künstlerlebens. Auch ich erfand Geheimworte, die Außenstehende nicht verstanden. Im Lesesaal der Bücherei hatte ich in einem Bildband über exotische Völker geblättert. Auf einer Schwarz-Weiß-Fotografie sah man einen Mongolen in der Steppe. Pferd und Reiter wirkten wie in Stein gehauen. Die Malerin stellte Fragen und ich erzählte von der mongolischen Starre, der Abwesenheit, die manchmal minutenlang dauern konnte. Frau Jumbo lud einen Schauspieler, eine junge Regisseurin und einen Bildhauer ein. Sie sprachen von Hunger und Geldsorgen, von schlaflosen Nächten, in denen sie den Tag verwünschten, da sie sich für die Kultur entschieden hatten. War das eine pädagogische Maßnahme? Wollte die Frau Lehrerin uns ermuntern, einen richtigen Beruf zu ergreifen? Fast alle eingeladenen Künstler waren Schulabbrecher. Ich verstand. Frau Jumbo schwor uns auf die Hochkultur ein und aber auch auf das Hochgefühl, den Überschwang, die Irritation, die Vergiftung durch Wortklang und die Schau eigenartiger Gebilde. Ich dachte, Rausch und Vernunft, verschmolzen zum Mischmetall, es wird mich schützen. Ich war ein einfacher Schüler, der sich vor Unbehagen kratzte. Was stimmte nicht? Es gab in meiner Klasse die Streber und die Nieten und das mittlere Segment aus Jungen und Mädchen, deren Leistung mit befriedigend benotet wurde. Ich saß neben Norbert in der vorletzten Reihe an der Wand. Er stach sich mit dem Zirkeldornmuster in die Haut und ich schaute ihm dabei zu. Wir wollten ein Gedicht nicht so lange interpretieren, bis es einem zerstückelten Kadaver aus Versen glich. Wir wollten nichts von den Techniken wissen, mit deren Hilfe man einen blassblauen Himmel auf feinem Büttenpapier malte. Wir glaubten nicht daran, dass man zu einer Persönlichkeit reifte, weil man zu jedem Thema seine Meinung kundtat. Die Relativierung war die Pest. Immerzu ging es um den Kniff, den Trick, den Handgriff, den schnellen Zugang. Wir wurden in der Schule zu Schlaumeiern erzogen. Der Leitsatz des Schlaumeiers lautet: Ich muss nicht viel wissen, ich muss nur wissen, wo ich nachschlagen kann. Die Trickser und Scheinklugen verließen sich auf die Sekundärliteratur, auf die Gebrauchsanleitung, die jedem Gerät beilag. Sie feierten große Triumphe. Sie verhehnten ungestraft das Alte und das Althergebrachte. Die Lieblingsvokabel der Trickser: Formel, Funktion und Format, Fun, Flash und Fitness. Norbert und ich galten als unfitte Freaks. Ich floh zu Frau Finlip. Ihr Versuch, mir hochkomplexe Prosa zu vermitteln, war gescheitert. Die Sprachexperimente von Stubenschreibern beeindruckten mich nicht. Ich las die Präpariersaalgedichte von Gottfried Benn, die Herbstgedichte von Trakl und Stefan George, die herrlichen Elegien von Ingeborg Bachmann. Diese Worte waren hochinfektiös, sie verkeimten mich. Im Lesesaal saß auch Maike, eine Mitschülerin, die Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Sie wurde deshalb von den Schlaumeiern gemieden. Zu ihrer aller Verdruss trug bei, dass sie in fast allen Fächern glänzte. Wir tuschelten miteinander. Frau Finlip legte den Finger auf die Lippen und also gingen wir hinaus. Maike legte die Spielregeln fest. Sie war unbemannt glücklich, sie suchte keinen Freund. Ich sollte nicht auf einen Sinneswandel setzen und ich sollte auch nicht hoffen, dass sie sich in mich verliebte. Das würde nicht geschehen, nicht geschehen. Gut, sagte ich, was willst du von mir? Im Auftrag ihrer Mutter lud sie mich nach Hause ein und wenig später saß ich am Küchentisch der Künstlerin gegenüber, die rote Landschaften malte. Sie zeigte mir ein Bild, eine Mongolin in die Ferne spähend, schreckensstarr, das schwarze Haar in der Mitte gescheitelt, von den Haarspitzen tropfte dunkles Wasser, bildgewordene Worte. In den folgenden Monaten, immer am ersten und letzten Werktag, durfte ich bei Maikes Mutter zeichnen. Natürlich himmelte ich sie an. Sie konnte Linie und Schwung, Traumbild und Hyperrealismus. Was konnte sie nicht? Die Nasenflügel gerieten ihr auf dem Papier zu Nüstern. Sie sagte: Ein Flegel kratzt Striche und ärgert sich, dass ihm die Zeichnung nicht auf Anhieb gelingt. Schau erst genau hin und greife dann zum Stift. Also betrachtete ich Mücken im Flug und an Fliegengittern. Mein Vater schlug vor, ich könnte doch zur Abwechslung Bienen und Ameisen anstarren. Ich malte Bienenschwärme und Ameisenhaufen. Ich schaffte den Sprung von der Realschule zum Gymnasium. In der Klasse saßen propere Bürgerkinder. Die Jungs trugen Jeans mit Knielöchern, kifften sich blöde, schluckten Luft und rülpsten laut. Die Mädchen sprachen grundsätzlich mit lauter, hoher Stimme und nestelten dabei an der Zuchtperlenkette am Hals. Ich vertrat als einziger die Arbeiterklasse. Man erwartete von mir wilde Gebärden und einen genital betonten Jargon. Selbstverständlich waren sie alle ausnahmslos linksintellektuell. Sie glaubten, dass man das Arbeiterkind in seine Wildheit belassen müsse. Es wolle aber bitteschön aus eigener Kraft herauskommen, aus originären Verhältnissen, die ihm einen falschen Stolz eingaben. Über Nacht reifte ich zu einem Rechten. Ich mochte es, wenn sie mich dem Gesindel zuschlugen. Ein Stubenstalinist unterstellte mir eine ungetrübt faschistische Gesinnung. Er schlug mich mit Argumenten und Beweisen. Vor den anderen Bürgerkindern drohte ich ihm Prügel an. Im Stillen bejammerte ich den Verlust meiner Unschuld. Meine Ansichten waren ideologischer Maultreck. Mir fielen die Worte meiner Großmutter selig ein. Wenn die Laus in den Grind kommt, so hebt sie den Hintern in die Höhe und wird stolz. In mir verfestigte sich die Idiotie eines jungen Mannskerls. Ich glich dem Kind, das Kriegerhymnen schmetterte. Also schwitzte ich innerhalb weniger Tage das Gift aus und hielt den Mund. Der Stalinist argwöhnte, ich könnte eine besonders perfide Taktik der Infiltration ersonnen haben. Rasse, Klasse, Parteilichkeit, alles Geschwätz. Worauf kam es an? Worauf? Bildung war Basiskost, Bücher lesen unerlässlich, Benimm und Höflichkeit waren besser als Zucht und Ordnung. Was aber peitschte die Seele? Der Bruch mit der Etikette, mit der Form, mit der gängigen Methode. Es reichte mir nicht, nachts vor dem Einschlafen im Wach- und Wunschtraum in die Rolle des Entfesselten zu schlüpfen. Was hatte die Künstlerin gesagt? Manifestiere das Traumgebilde. Ich verstand ihre seltsamen Worte zunächst als Aufruf zu Fleiß und Emsigkeit. Falsch. Ich übersetzte den Aufruf in meine Sprache. Halt die Schnauze, vergeude dich nicht in Scharmützeln, erlerne das Handwerk, erlerne das Handwerk. Bei Wortverknappung entsteht ein Gedicht, wenn Worte versiegen, malt sich ein Bild von selbst. Ich traf mich mit Maike in dem Lokal ihrer Wahl. Sie überragte mich mittlerweile um Haupteslänge. Ich sah aus wie ein Sitzzwerg. Es hatte sich bis zu ihr herumgesprochen, dass ich nach rechts außen abgedriftet sei. Ich klärte sie über meine Wandlung auf. Sie warf mir sofort Gesinnungslumperei vor. Wer dem Druck der Horde nachgebe, entarte zum Hordenwilden. Meiner Gefall sucht innewohnte der Verknechtungswille. Schon wieder Charakterkunde, dachte ich, und verließ sofort die Bar. Furor, Härte, Ungeduld. Sie passte mich am nächsten Tag auf dem Heimweg ab. Sie verlangte eine Entschuldigung von mir. Natürlich hielt ich sie für eine übergeschnappte, hochnervöse Person. Die Aussicht auf ein problemzentriertes Gespräch verdroß mich. Trotzdem saß ich wenig später am Küchentisch in der Wohnung ihrer Mutter. Die Künstlerin hing in der Galerie ihre Bilder auf. Maike legte los. Die Männer, sie seien Ideenriesen. Sie ertrugen es nicht, dass das Leben stärker sei als jedes Fremdwort. Deshalb griffen sie zu den Techniken der Verbrämung und Verklärung. Der gemeinhinnige Mann erkläre die Welt, wie er sie vorfinde, für untauglich. Und also verforme er sie nach der eigenen Anschauung. Ich hätte mich bis vor kurzem als rechter Prolet ausgegeben, um nun den netten Humanisten zu spielen. Nur Memmen machten falsche Angaben zur Person. Ich lebte in einer bürgerlichen Gesellschaft. Wollte ich, ob meine Klassenzugehörigkeit ewig flennen? Nein. Glaubte ich, dass man in der Kunst nur durch Beißen nur einen Brocken abtrennen könne? Nein. Dann reiß dich zusammen, rief sie, drückte mir einen Kuss auf die Lippen und schob mich vor die Tür. Mein Mund glühte, meine Wangen glühten, mein Kopf glühte. Ich stellte das Jammern ein. Hintersinn, Hintergrund, Hinterland. Wortwerkzeuge des Mannes, der glaubte, den Wesenskern aus Stein und Schutt heraushacken zu können. Ich stellte das Hacken ein. In der Biologiestunde besprach ich mich im Flüsterton mit Norbert. Er sagte leise, am liebsten würde er mir den Zirkeldorn in die verdammte Stirn rammen, damit ich mit dem Gefasel aufhörte. Ich redete wirr daher. Ich war begeistert, ich wusste nur nicht, was genau ich verstanden hatte. Man nannte mich einen durchs Dickicht tänzelnden Schrat. Die Codes der 80er. Sie waren mir verhasst. Heroinschick und Kokainkunst, Maschinentechno und Siegesgesänge. Man trotzte dem tödlichen Virus und starb. Man wünschte den Spießer baldiges Verrecken, zerstach ein letztes Mal die Ader und starb. Die Hippen und Coolen in meiner Klasse, fuhren regelmäßig nach Berlin. Sie sagten, was eine Frontstadt, überall Geilheit, überall Zerfall. Was tat ich? Ich blieb in meinem Viertel und punkte für das Abitur. Meine gelegentlichen Besuche in Kunsthallen und Galerien stellte ich ein. Ich hatte gesehen Schrottteile, Readymades, dämliche Amateurvideos, Kaspar Kram aus Amerika. Text und Theorie verdrängten die Malerei. Ich kaufte damals keine Bücher der deutschen Gegenwartsprosa. Ich hatte gelesen Erlebnisberichte erlebnisarmer Mitzwanziger. Ich paukte Englisch und Biologie, Deutsch und Philosophie, las Gedichte und zeichnete Maike als Unnahbare in Ritterrüstung. Sie zeigte mir den Vogel. Die begabten Bürgerkinder, sie klangen stets souverän und sie traten auf, als hätten sie 20 Arme und 20 Herzen. Sollte ich sie nachahmen? Sollte ich mich ihnen anverwandeln? Oft warf man mir ein unangemessenes Verhalten vor. Lag es daran, dass ich dramatisch wurde, statt die Passworte der Nüchternen und Verschanzten aufzusagen? Kühle statt Kühnheit, Schnörkel statt Ornament, Zwielicht statt Tageshelle, Blässe statt Kampfkraft. Vertage die Selbstentzündung, dachte ich. Verlege sie auf kommende Tage, beherrsche dich. Das tat ich mit einigem Erfolg. Die Hauptschüler im Viertel schimpften mich ein schlau gewordenes Türkenkind. Ich aber war aus freien Stücken deutsch geworden. Das letzte Jahr in der Schule. Sturmes Brausen in der Hölle. Durchhalten, das Desaster abwenden. Die ersten Gymnasiasten schmissen die Brocken hin. Norbert glaubte, er habe seine Jugend in der Lernanstalt verjubelt. Alles Zureden half nichts, er wollte nicht mehr. Bei einer Mitschülerin entdeckte ich kleine Schnittwunden an den Unterarmen. Ein Klassenkamerad kratzte sich die Schläfen kahl. Ein Mädchen litt an kreisrundem Haarausfall, Ausfälle, Weinkrämpfe, Zusammenbrüche. Ich aß wenig, schlief schlecht, strich Salbe auf das pickelvernarbte Gesicht. Die Erlösung war nah. Ich durfte nicht schlapp machen. Härte zeigen, sagten die Jungs. Die Mädchen trugen Goldgeschmeide, nagten im Eifer die Unterlippe wund. Die Körper schälten sich und splitterten, alle zerbarst, jede war erschüttert und fast alle bestanden am Ende. Es folgten Tage und Wochen abklingender Inbrunst. Was tun? Was? In Kiel bekam ich einen Studienplatz in Medizin. Ich paukte weiter, bis ich es nicht mehr aushielt. Viel zu lange hatte ich darauf vertraut, dass mein wahres Leben schon noch anfinge, wenn nicht morgen, so doch übermorgen. Dann fiele der Himmel ein und kein Zaunstecken bliebe ganz. Der Wunschtraum des Knilchs. Ich entsann mich der Worte der Frauen, die mich erzogen oder angeleitet hatten. Ich träumte von Mongolen, die Mücken umschwärmten. Ich schrieb mein erstes Buch und endlich, es begann. Danke.
Ja, das ist wirklich ein großartiges Stück und ich würde dich gerne ermuntern, es fortzusetzen. Das ist eine intellektuelle Autobiografie, die sehr viel über dich selbst sagt, aber auch sehr viel über die Zeit, in der du damals aufgewachsen bist. Mir ist noch in Erinnerung, was deine Großmutter sagte, Sprosse für Sprosse. Und natürlich ist die Frage, welche Sprossen man beschreiten will. Und du kommst ja am Ende zu einer anderen Laufbahn. Und man sollte vielleicht dazu fügen, weil du es vielleicht aus Bescheidenheit verschwiegen hast, du warst ja ein ganz schlechter Schüler am Anfang, das kommt ja auch ein bisschen vor, und am Ende warst du der Jahrgangsbeste in ganz München. Du hast das beste Abitur in ganz München gemacht und das war ja sozusagen dann fast ein Muss, dann auch Medizin zu studieren.
Ich habe es wirklich sehr dämlich angestellt, denn ich habe ja, was Medizin anbetrifft, ich entsprach hier dem Wunsch meiner Eltern. Meine Mutter vor allem wünschte sich das. Sie wollte, dass ich Medizin studiere, dann am liebsten Frauenarzt nein sagte. Sie, das verdirbt dir die Lust. Lieber Kinderarzt. Und dann sollte ich schnell heiraten und Kinder kriegen. Nichts davon ist eingetreten. Nichts davon ist eingetreten. Ich habe es blöd angestellt, weil ich wusste ja, das ist ja nichts, was ich machen möchte. Statt gewissermaßen Faulheit vorzutäuschen oder einfach mal das so zu machen, dass ich dann, sagen wir mal, mit einem befriedigend oder mit einem gut abschließe und dann deswegen keinen Studienplatz bekomme, habe ich Depp geackert. Aber das Problem war wirklich, es war, ich habe es versucht, natürlich in kurzen Strichen, vieles natürlich auch verkürzt darzustellen, dass das ein Kampf war. Und das gefiel mir. Es gefiel mir, weil es gefiel mir auch rechts und links, dass die anderen kämpften und natürlich auch darunter litten. Ich hatte das Pech, es mit, das darf man ja nicht sagen, aber es mit wirklich großartigen Lehrerinnen und Lehrern zu tun zu haben, die waren einfach schwer in Ordnung. Also der eine oder andere hat es mit Rebellion versucht und ist aber eingestellt, weil die Lehrer waren rebellischer als die, die versuchten, rebellisch zu sein. Wie auch immer, wie gesagt, man verzeihe mir diese, die Zeit ist ja knapp, die etwas verkürzte Darstellung. Letztendlich ging es dann darum, tatsächlich Arbeitermoral, gemäß der Arbeitermoral und der schweren, also ziemlich strengen Erziehung. Du hast das angesprochen, für also Sprosse für Sprosse die Leiter hochzuklettern. Und was meinte man damit? Was meinten meine Eltern? Nun ja, sie waren einfache Arbeiter und sie haben das nicht nur, sie haben nicht nur mich ermuntert, sondern meine Schwester. Nur haben wir beide ziemlich versagt, weil meine Schwester, sie hätte Politikwissenschaft studieren sollen und Sprachen und in das deutsche Auswärtige Amt da eine Karriere zu machen. Und ich eben Medizin und sie ist Schauspielerin und ich bin Schreiber geworden. Insofern haben sich meine Eltern, die Verwandten haben sich sowieso davon verabschiedet. Für sie bin ich wirklich ein kompletter Versager und das hat nichts mit Leistung oder so etwas zu tun, sondern damit, dass ich nicht geheiratet habe, keine Kinder, ich kann nicht Auto fahren, ich habe keinen Mercedes, mit dem ich mal dahin fahre. Ein komplettes Versagen, aber die Eltern haben lange gebraucht, wirklich einige Jahre, um das zu verwenden. Das ist nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Schwester, die jünger ist. Da hatten sie gesagt, na ja, sie wird kommen und dann aber ihn in den Schatten stellen. Es stellte sich heraus, dass wir beide Schatten gestalten.
Du hast, vielleicht sagst du noch mal ein paar Worte zu deinen Eltern, weil du sagst immer, die seien Arbeiter gewesen und das ist ja wohl unabweisbar. Ich habe aber irgendwo gelesen, dass dein Vater am Ende im Konsulat in München gearbeitet hat und dass er als Dolmetscher tätig war. Er muss also, ich rede in der Vergangenheit, er lebt ja noch, er ist also offenbar ein intelligenter Mann gewesen, der aus diesen anatolischen Verhältnissen nach Deutschland kam mit einem unbedingten Aufstiegswunsch.
Sie waren neugierig, also sind es immer noch. Mein Vater ist mittlerweile 83, meine Mutter 71, mein Vater, alte Schule, macht sie noch jünger, als sie ist, und sagt, sie ist 65, aber so, also ungefähr 10 Jahre Altersunterschied. Tatsächlich, deshalb konnten wir, meine Schwester und ich, ihnen nicht vorwerfen, dass sie uns zu Zuchtpferden dressierten. Sie haben das ja vorgemacht. Was haben sie vorgemacht? Das klingt natürlich auch recht, vielleicht etwas spießig, aber man muss sich Folgendes vorstellen. Tatsächlich im Anfang Arbeiter und Arbeiterin, aber es war wirklich Neugier und die einfache, wie ich finde, Feststellung, dass dieses Land, um mit den Worten zu sprechen, gesegnet ist. Und dass man selbstverständlich nicht, wenn man da ist, auf die Idee kommt, sich zu verschanzen, sich zu verstecken. Man redet in anderen Worten jetzt darüber. Und sie versteckten sich nicht. Mein Vater war ja einer, das nannte sich damals Sprachmetzler. Er konnte ein paar Brocken Deutsch, so konnte er zwischen der Firmenleitung bzw. Meister und den Arbeiterinnen und Arbeitern vermitteln im Wohnheim. Wie auch immer. Und er hat sich das selber beigebracht, immer mehr und stieg dann auf zum Übersetzer. Und die Botschaften, das machen alle und die Konsulate, fremde Länder hier in Deutschland, wenn Sie einen Diplomaten aus dem betreffenden Land herholen, kostet er 7 bis 10 Mal so viel wie ein homegrown, in diesem Falle irgendwie Türke, aber nicht mehr Türke. Und deswegen wurde er eingestellt, bekam ein Siebtel bis ein Neuntel des Geldes, das eigentlich ihm zustand, aber es war mehr als das Übliche. Und es trieb ihn aber vor allem der Wille an, sich verständlich zu machen oder zu verstehen. Und so war das auch bei meiner Mutter, die dann tatsächlich irgendwann Tupperware, Sie kennen das vielleicht, diese Tupperware und Geschichten da zu Hause, wildfremde Frauen, und sie versuchte, sie davon zu überzeugen, Sie müssen das haben, sonst haben Sie nicht gelebt. Aber so lernte sie im Kontakt, im Gespräch, lernten beide und wir sahen es. Sie verhaben nicht, sie kommen vom Fleck. Sie lernten weiterzukommen und Neues zu erschließen. Da konnten wir, meine Schwester und ich, natürlich nicht sagen, naja, lieber Vater, lieber Mutter, ist ja schön und gut, aber geht zur Arbeit und kommt zurück und glotzt Fernsehen. Das haben sie halt auch gemacht, klar, aber nicht nur das.
Ja. In welcher Sprache haben deine Eltern mit dir geredet, als du Kind warst?
Also sie haben gesagt, das finde ich auch beachtlich, ich zitiere das, es soll bitte nicht streberhaft klingen, aber so war das nun mal. Und es war sehr ungewöhnlich, für uns natürlich damals. Sie haben mit uns Türkisch gesprochen, damit die Sprache nicht verloren geht. Und das Beachtliche war, sie waren keine Türken. Also meine Mutter hatte eine armenische Mutter und einen tschetschenischen Vater und mein Vater war ein Tscherkesse, aber sie, wenn man sie fragte, sagten, wir sind Türken, Schluss mit dem Gelaber, mit diesem Ethno-Geschwätz, Schluss. Da können Sie sich vorstellen, dass ich auch heute in Anbetracht gewisser Übertreibungen in den öffentlichen Diskussionen einfach nicht mitgehen will. Es wird dann zum Geschwätz, gewisse Ethno-Empfindlichkeiten, wie auch immer. Jetzt ist mir das passiert. Ich habe den Faden verloren. Wo war ich denn? Genau, Sie haben gesagt, ihr seid unsere deutschen Kinder, die ihre eigene Muttersprache nicht beherrschen. Und auch da konnten wir nicht sagen, wie ihre eigene Muttersprache und wie Deutsch, weil sie hatten sich eine Fremdsprache angeeignet. Und sie waren da in der Türkei nicht mehr auf fremdem Boden. Sie hatten dass ohne dramatische Bekenntnisse, das klingt ein bisschen vielleicht jetzt bekenntnishaft, sie hatten das gemacht, einfach gemacht, über viele, viele Jahre. Und so wurde zwar zu Hause Türkisch gesprochen, aber auch eine harte Maßnahme. Uns wurde verboten der Umgang mit türkischen Kindern. Wieso? Wir sollten Deutsch lernen. Wir sollten raus und Deutsch lernen. Das stank uns natürlich. Ja. Aber leider muss ich sagen, das ist auch nicht politisch korrekt. Es war die richtige Maßnahme.
Ja, es war erfolgreich, weil heute können Deutsche aus deinen Büchern Deutsch lernen. Du hast an einer Stelle beschrieben, wie du immer in dieser Bücherhalle da gesessen hast mit Frau Finglip oder wie sie heißt. Du hast also, entnehme ich dem, dein Deutsch nicht nur von deutschen Straßenkindern gelernt, sondern von hochliterarischen Texten. Du erzählst, dass du dauernd Gedichte gelesen hast, vielleicht hast lesen müssen, aber dann am Ende doch auch freiwillig gelesen hast. Du hast also eine Sprache, eine deutsche Hochsprache gelernt, die wahrscheinlich nicht alle von uns besitzen.
Mir schien es damals nicht so, als würde ich eine Hochsprache erlernen, sondern es war... Ich verstand fast gar nichts, aber es war so schön, das Wenigste zu verstehen, weil es war vor allem, ich dachte, es ist wie so eine es waren Worte zur Betäubung, damit man für die Welt nicht so erreichbar ist, damit man nicht so gebissen wird von dem, was man nicht was einem angetan wird, sondern was man sieht. Es waren Erlösungsworte, fremd und eigenartig, Passworte, um in eine andere Welt hineinzutreten. Und vor allem war das so wunderbar unlogisch. In der Prosa hat man Sätze, man hat eine fortlaufende Geschichte. Und hier in den Gedichten verschwamm alles. Und die schöne Verschwommenheit dessen war dann plötzlich, über die Verschwommenheit kam ich zu einem besseren Verständnis. Das kann ich jetzt in wohlfeilen Worten wiedergeben, aber man hatte uns auch gelernt, Sinn, und es muss einen Sinn ergeben, und verständlich musst du dich machen. Hier ging es, aber ich ahnte es, wie gesagt. Verstand damals die wenigsten Gedichte, aber es war schön. Es hatte was mit Klang zu tun. Es hatte was mit Verschwinden zu tun. Es hatte was mit Auflösung des Umrisses zu tun. Es hatte was mit Luft zu tun und mit Luft und Leere und mit dem, was dann aber eigenartigerweise die großartigen Dichterinnen und Dichter ausgerechnet durch Worte nicht benannten, aber irgendwie dann doch. Und ich verstand es nicht. Und dass ich es nicht verstand, war großartig.
Also da hast du, wie ich finde, unglaublich gut deine eigene Prosa beschrieben, weil ich wollte dich fragen und frage es jetzt, wie du eigentlich zu der Sprache deiner Bücher kommst. Wobei, das ist jetzt zu allgemein, weil ich finde, dass du in deinen verschiedenen Büchern verschiedene Sprachen sprichst. Es gibt aber bei einigen jedenfalls etwas Gemeinsames, und das ist ein bestimmter Ton, der hier und da auch schon mal feierlich genannt worden ist. Du hast es selbst auch mal zugegeben, es sei feierlich, und hast gesagt, das müsse so sein, weil du dem Schäbigen damit entgegnen wolltest. Meine Frage, geschieht, widerfährt dir dieser Ton oder planst du das?
Ich wünschte, ich könnte das planen. Das glaubt man mir nicht, aber ich sage es trotzdem. Ich recherchiere hart für die Bücher, aber über die Sprache mache ich mir nur in einem Punkt Gedanken. Geländegängigkeit. Das heißt, die Person, ob aus der Erzählerperspektive oder aus der Ich-Perspektive geschrieben, die Protagonistin, die Protagonisten, der Protagonist muss eine Sprache sprechen. Also ich kann ja natürlich nur den Versuch unternehmen, eine Sprache sprechen, die zu dieser Figur passt. Wenn nicht, dann nicht. Dann geht es auch nicht, dann kann ich es nicht aufschreiben. Ich spreche auch von der Anverwandlung. Im Zuge dieser Anverwandlung, nämlich nicht nur Rollenprosa, monatelang, manchmal anderthalb, zwei Jahre dauert die Recherche, werde ich diese Figur immer ähnlicher. In manchen Fällen muss ich ja in manchen Büchern mit meinem Geschlecht auf dem Papier brechen. Ich werde dieser Figur immer ähnlicher und am Ende, erst dann kann ich schreiben, darf es dieses Ich nicht mehr geben. Es ist natürlich paradox, klingt ein bisschen esoterisch, aber wenn ich dann so weit bin, dass ich mich auflösen kann in der Figur, wenn ich gewissermaßen werde ich zum Sprachrohr dieser Figur. Und dann stellt sich, du hast es völlig zu Recht angesprochen, auch manchmal der hohe Ton an, als Überwindung der Schäbigkeit, vielleicht auch als Ausdruck einer gewissen schönen Hilflosigkeit, nämlich auch des Bekenntnisses, dass man nicht nur Geräte, sondern viele andere Dinge nicht bedienen kann und dass man sich nicht auskennt. Und insofern ist dieser hohe Ton nicht als Übersinn anzusehen, sondern auch als Ausdruck einer schönen Weltflucht. Ich halte ja viel von Eskapismus.
Du hast erzählt, dass du dich deinen Figuren anverwandeln musst. Also es gibt eine Figur in deinem Kopf und der musst du ähnlich werden. Und am deutlichsten ist mir das geworden bei dem letzten Roman, der jetzt im Frühjahr erschienen ist, bei Isabel. Und Isabel ist eine merkwürdige Person. Sie stammt eigentlich aus guten Verhältnissen, treibt sich aber aus mehreren Gründen, vielleicht auch aus masochistischen Gründen, in der Berliner Unterwelt herum und schläft im Nachtasyl. Und du hast, um das beschreiben zu können, dieses Leben selbst geführt und hast dann offenbar wahnsinnig abgenommen und hast sozusagen bis an die Grenze des Erträglichen dich selbst, ja, wie soll ich sagen, wie ein Nachtasylbewohner verhalten und gelebt.
Die Bekannten und Freunde in Kiel haben sich große Sorgen gemacht. Sie fragten mich, ob ich denn an einer Geschlechtskrankheit leide. Ich sagte, nein, was soll die Frage. Sie fragten mich, ob ich es den Bulimie-Mädchen nachmachen würde. Ich sagte, ein ausgewachsener Mann von 48, 9, damals 47 Jahren, wie denn das? Dann haben einige mich sogar Karl Lagerfeld für Arme genannt. Oder manch ein Bösartiger, den ich sehr mag, sagte, ja, du siehst aus wie Karl Lagerfeld für Kieler. Aber es lag daran, dass ich 14 Kilo abnahm. Jetzt habe ich wieder ein paar Kilo zugenommen. Ich war der halbierte Mann. Ich sah aus wie eine abgemagerte Aaskrähe. Machen müssen, es ging nicht anders, die Anverwandlung ja, aber in diesem Falle ging es darum, nicht nur mit meinem Geschlecht zu brechen, nicht nur eine Frau zu sein, das durchzuhalten, ein ganzes Buch, die ganze Geschichte in diesem Buch lang. Es ging auch darum, dass diese Frau fiebern musste. Und dieses Hungerfieber, das musste ich konnte es nicht so wie als Mann, der dann drei Mahlzeiten zu sich nimmt, das konnte ich nicht schreiben. Also habe ich etwas sehr, ich gelte sowieso in vielen Punkten als altmodisch, ich habe also dem alten Schriftsteller-Typus im Sinne eines Method Writing entsprochen. Ich habe dann von heute auf morgen fast nichts mehr gegessen. nicht nur keine Süße, Sie können sich vorstellen, ich liebe Kekse und ich liebe das eine oder andere, aber ich habe wenig gegessen, fast nichts. Und ich kam dann dazu. Aber das war nicht nur, man könnte das ja als eine Art lange Demutsübung verstehen. Isabel ist tatsächlich eine Bettelnonne, die keusch wird, weil sie, um mit ihren Worten zu sprechen, jetzt bin ich das Sprachrohr, meine Fantasiefigur, weil sie nicht mehr in der Welt der Geilen, der Verstehenden und Verständigen sein will. Sie ist eine archaische Figur, aber eine Schauspielerin gewesen. Aber ich musste das alles nicht nur einfach behaupten. Ich wusste, ich kann nur mein Möglichstes geben und am Ende werden die Leserinnen und Leser und Kritikerinnen und Kritiker darüber entscheiden, ob das gelungen ist oder nicht. Aber erst einmal gab es kein Zaudern und Zögern mehr. Halbiert, dann habe ich aber die Sprache. Welche Sprache? Ich freute mich darüber, dass dann in der Kritik, also in der Kritik zu lesen, eine abgemagerte Sprache. Und tatsächlich, das war ein Grund, ja. Und ein anderer Grund, wieso ich dann dieses Buch in diesem harten Ton, in diesem atemlosen, aber knappen Ton gehalten habe, war, dass mir plötzlich einfiel, während eines Tages Recherche in Berlin, die Geschichte ist in Berlin angesiedelt, kein Satz länger als ein Schritt. Und daran habe ich mich natürlich nicht gehalten, nicht immer halten können, wegen der Geschichte, aber kein Satz länger. Und wenn Sie sich vorstellen, dass sozusagen ich abgemagert und dann im Fieber und aber immer wieder Wasser getrunken, kilometerlange Strecken, voll bekloppt für Außenstehende, ich sah entsetzlich aus, entsetzlicher als heute, aber es war für mich großartig, nicht dieses Hungergefühl, ich hatte keinerlei Vorstellung von, kein Triumphgefühl stellte sich ein, ich habe den Hunger besiegt, das ist ja Blödsinn, sondern ich bin sie. Und irgendwann war das so, Isabel, ein Sprung ist zulässig, aber ein Schritt, ein Satz, ein Schritt und plötzlich blieb ich dann stehen, immer wieder, und schrieb mir das auf. Ich habe mir vieles notiert und dann ging es, dann setze ich mich hin. Es ist natürlich sehr kitschig und sehr, wie soll ich sagen, nicht sehr besonders postmodern, mein Angang.
Das ist auch schon wieder vorbei, insofern musst du dir da keine Sorgen machen.
Schön.
Ich sehe, was du da schilderst, taucht die Figur des Kampfes wieder auf, die wir schon am Anfang hatten, auch in deinem großartigen Text. Mir kommt so vor, als wären deine Bücher Kämpfe, und es sind ja auch Bücher, in denen viel passiert, also ein Liebesbrand ist das ja auch, also sozusagen ein einziges Fieber. Es sind also keine Bücher, in denen irgendetwas, wie du vorhin auch mal gesagt hast, irgendeine Erlebniswelt von erlebnisarmen Menschen abgeschildert wird. Was treibt dich dazu an? Weil ich sehe plötzlich solche Menschen, die ich übrigens hoch schätze, wie Reinhold Messner beispielsweise vor mir. Da kann man ja auch fragen, Mensch, er war nun oben, warum muss er denn da nochmal rauf und jetzt ohne Sauerstoffflaschen? Also ist das, was dich reizt, sowas auszuprobieren?
Ich darf natürlich jetzt nicht unterschlagen, dass ich oft für bekloppt gehalten werde. Denn es kann ja, um ein einfaches Beispiel zu nennen, ich schreibe ein Buch, ich habe Isabel fertig geschrieben, das Manuskript, es wird ja alles zeitversetzt publiziert, abgegeben, und statt, dass ich mir sage, so, jetzt wochenlang mich treiben lassen, habe ich mit der Recherche angefangen, für einen 1000-Seiter. Und ich sage 1000-Seiter, also es wird eher Buchstütze als ein Buch sein. An dieser Buchstütze bastle ich und jetzt habe ich heute, bevor ich hierher kam, die 816. Seite geschrieben. Wieso, wenn ich das so sage, ich weiß schon, das klingt so, oh, schön gemacht und toll und gut geleistet, da ist einer so eine Leistungshyäne. Darum geht es aber nicht. Wahrscheinlich bin ich, es ist ein bisschen peinlich, wenn ich über mich rede. Ich kann also, ich muss mich auf die Urteile von Freunden, Bekannten stützen, die dann sagen, der Typ ist irre. Das ist ein Getriebener und es ist aber jetzt nicht nur Fieber und Kampf, sondern es hat ja auch damit zu tun, jeden Tag nach dem Frühstück schön diszipliniert an die Schreibmaschine. Und es hat auch damit, mich zu setzen, und es hat auch damit zu tun, die erste halbe Stunde die Schnappatmung auszuhalten, gegen den Fluchtinstinkt zu kämpfen, anzukämpfen. Das Schreiben, ich könnte jetzt nicht sagen, dass das Schreiben auch so erfüllend sei, also im Sinne von, hey, hey, es macht wirklich Spaß. Das kann, alles kann ich nicht sagen, aber es stellt sich, ich meine, ich habe vielleicht geschätzte 23 Minuten mich gefreut, nachdem ich mit Isabel fertig war. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es ist, manche sagen, er ist ein Getriebener. Ich zeichne ja auch und Theaterstücke. Einige sagen, stellen die Frage, na, wie macht er das? Kann das denn mit rechten Dingen zugehen? Andere wollen, man kennt das ja, gut Ding will Weile haben, darin also nicht unbedingt dann deswegen Qualität entdecken in den Büchern, aber ich schreibe und schreibe und schreibe und es wird immer mehr, habe ich das Gefühl.
Du hast ja gesagt, dass du keinen Führerschein hast und infolgedessen kannst du auch nicht Porsche fahren.
Nein.
Aber du fährst ein AEG Olympia Carrera SE.
Ja, klingt.
Also keine Gabriele und keine Erika, sondern wenn schon, dann in einer Olympia Carrera.
Stimmt, ich habe auch keinen Computer und keine Mailadresse. Ich schreibe alles auf der elektrischen Schreibmaschine. Also alle Bücher und alle Texte, mit Ausnahme der Theaterstücke, die ich mit der Hand schreibe, habe ich auf der Schreibmaschine geschrieben. Wieso ist das jetzt hier, will einer jetzt besonders erscheinen? Ist das so ein nostalgischer Zug? Ich glaube nicht. Das Schreiben ist viel zu auffühlend und verzehrend, als dass man sich da ja kokett geben könnte auf die Dauer. Das ist keine Koketterie, sondern ich bin da wirklich sehr konzentriert. Aber man muss immer vorstellen, erst kommt die Recherche und in dieser Zeit mache ich mir sehr viele Notizen. Und ich kenne den Verlauf der Geschichte, nicht nur den Handlungsverlauf mit Anfang, mit der Ende, sondern auch Szenen und wenn man also einen filmischen Begriff verwenden wollte, auch Einstellungen. Und manchmal sind auch einige Dialogbrocken fertig. Und erst dann kann ich mich hinsetzen und schreiben und dann schreibe ich auf der elektrischen Schreibmaschine, ja.
Nachdem du gefrühstückt hast, gehst du dann in dein Zimmer. Ich habe dich noch nicht besucht, aber du hast mir einmal Fotos geschickt von deiner Gartenzwergsammlung.
Naja.
Er war mal in der Redaktion und sagte, dass er Gartenzweig liegt und dann haben wir ihn ausgelacht und haben das nicht geglaubt. Und dann hat er Fotos geschickt zum Beweis dessen, wo man an einer weißen Wand auf schönen Stellagen eine ganze Armee von Gartenzweigen sieht. Hast du die im Blick, wenn du schreibst?
Nein, Sie tragen... Nein, falsch. Doch, Moment. Also die an der Wand, die habe ich nicht im Blick. Aber selbstverständlich gibt es da auch einige verstreute Zwergseparatisten und die, die habe ich im Blick. Auch da könnte man ja die Überanpassung eines Überspannten vermuten. Das ist aber nicht so. Ich habe mit 9 Jahren das erste Wichtelmännchen im Nachbargarten gesehen und das war Liebe auf den ersten Blick. Und dann viel später damit angefangen, sie zu sein. Ja.
Nein, ich finde, du musst dich dafür gar nicht rechtfertigen für deine Verrücktheiten, wie du es nennst, sondern ich sehe in dir, und vielleicht enden wir dann mit unser Gespräch, eigentlich einen romantischen Dichter. Und mir ist gerade, als ich Hinterland las, Clemens Brentano eingefallen, der seinen Roman Gott wie einen verwilderten Roman genannt hat.
Sehr schön.
Gefällt dir sowas?
Sehr, sehr. Schade, das ist nicht von mir stammt. Ein verwilderter Roman, toll, ja.
Was bedeutet für dich die Romantik? Oder welche romantischen Dichter liebst du besonders oder welche sind dir eher fremd?
Es ist ja vielleicht ein Missverständnis oder ich hatte das im Anfang, also viele, viele Jahre vorher, also vor vielen, vielen Jahren hatte ich die deutsche Romantik oder überhaupt den Begriff Romantik falsch verstanden. Es stieß mich ab, weil es so klebrig war. Und dann habe ich die deutsche Romantik kennengelernt, beziehungsweise angefangen, wild auch zu lesen. Wieso? Weil ich plötzlich darauf stieß, dass nicht die Romantik, sondern das Romantische. Das ist es. Und was bedeutet das Romantische, das Deutsch-Romantische? Immer das Dunkel, immer die Düsternis, immer eine treuende Gefahr. Und das sprach mich an. Es war also keine schön gesetzte Welt. Und dass man natürlich das ideologisierte, das ist etwas anderes. Aber in den Texten, in den Büchern, in den Geschichten, entdeckte ich eben dieses Dunkel und aber vor allem in Volkes Gesängen und Gerüchten, in den verschriftlichten Gesängen und Gerüchten, in diesen Geschichten habe ich vor allem das Romantische entdeckt. Was bedeutet es? Es ist natürlich ein bestimmter Ton, es sind bestimmte Bilder, vor allem sind es bestimmte Bilder. Und sie, genauso wie man eine Wand entlang geht, und es ist ein ganz bestimmtes Bild, das man nicht nur anschaut, sondern man betritt die Landschaft dieses Bildes. Und mir war so, und das hat sich auch gehalten, als würde ich nicht einfach eine Landschaft betrachten, sondern als würde ich da hineingehen dürfen und hineingehen können. Und ich habe kreuz und quer und ohne Plan gelesen, ich habe auch die Namen vergessen, um später dann zu sagen, ja, das habe ich doch gelesen, aber dieses Stück habe ich gelesen. Also vor allem waren es tatsächlich die nicht zensierten, nicht jugendfreien, sogenannten Märchen, Grimmschen Märchen. Also die sind natürlich recht deftig.
Ja, du hast mal in einem Interview gesagt, und da wurde ich sozusagen ein bisschen rot, obwohl niemand dabei war. Ich hatte nämlich mal in meiner sonst enthusiastischen Kritik deines Romanes Liebesbrand dich irgendwie mit orientalischer Erzähltradition verbunden, was vielleicht auch nicht ganz falsch war. Aber du hast dann irgendwann mal in einem Gespräch, als ein anderer dich auch danach fragte, gesagt, das kann schon sein, aber es waren vor allem Grimms Märchen. Und es waren die Märchen. Und wenn Sie das interessiert, es gibt tatsächlich eine Auswahl der Märchen, die von Wilhelm Grimm in den letzten Ausgaben gestrichen worden sind. Und wenn Sie die veränderten und gestrichenen Märchen lesen, dann kommt wirklich das Grausen. Da sind Texte dabei, die sind wirklich 1:1.
Halleluja.
Gut, wir haben gerade von der Romantik gesprochen und zur Romantik gehört natürlich der Liebesbrief. Und wir haben uns gedacht, dass du vielleicht den Abend beendest, indem du uns einen Liebesbrief vorliest, wobei du nicht sagen musst, an wen der gerichtet ist. Oder kannst du das doch sagen?
Ich kann es sagen, es war so. Ich bekam einen Anruf, genügt hier meistens. Herr Çaymoğlu, haben Sie Lust, vor einigen Jahren einen Liebesbrief zu schreiben? Dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin im Moment ohne Liebe. Dann sagte er, das ist doch egal, Sie sind doch Schriftsteller, denken Sie sich was aus. Und dann dachte ich, stimmt eigentlich, der hat ja recht. Also dieser Liebesbrief ist erstunken und erlogen. Eine schöne Gelegenheit, meine kletternde, rankende, meine frühlingsblühende, eine schöne Gelegenheit, der alten Mode zu folgen. Ich schreibe dir meine Liebe hinaufs Blatt und es können, wenn ich die Hindernisse zu nehmen weiß, viele Blätter werden. Die Unkeuschheit lässt sich, wie du immer sagst, aus meinen Augen sehen. Ich schau dir über die Schulter, während du liest. Zunächst zum Teufel mit den Reumütigen. Ein arger Streit war das. Ich gab das meine Bein, Gefechtsalarm hast aber du ausgerufen, als ich den verdammten Terrakotta-Übertopf nicht durch die halbe Wohnung schleppen wollte. Der Topf, immerhin kniehoch, kommt so leicht nicht vom Fleck und ich hatte nach den Stunden Putzarbeit keine Lust auf Schwerathletik. Ist das ein Argument? Drücke ich mich, wenn ich Gerät und Material für die Weile eine Kaffeepause nicht anfasse? Und ach ja, wieso verharrst du ungeküsst in deiner Stille, ein Widerstand, den ich nicht brechen kann? Die Hofzucht in der Stube trage ich schlecht, du kennst mein Herz und meine Fasern. Ein Mann, der in seiner Frau Schweigen hineinragt, wie der Splitter in den Fußballen, wird bald, bald ohne jede Ahnung dahinleben. Er wird nicht wissen, wie ihm geschieht, und am Ende rutscht ihm, dem dummen Ding, das Herz in die Socken. Ich weiß, ich weiß. Ich kreise um den Krisenherd, und große Worte und Klingelspiel sind meine Elemente, also nochmals zum Streit. Der Übertopf stand schließlich an der Stelle, wo du ihn haben wolltest, neben dem Apothekerschrank. Der linke Flügel der Balkontür ließ sich aber nicht mehr auftun, und als ich darauf hinwies, sagtest du, ich sei ein Brummhammel. Und nein, du hast mich auf keinen Fall eine Brummhummel genannt. Ich bin mir da ganz sicher. Du warst in deinem Zorn derart furios, dass ich kurz davor stand, dir den Leinenputzkittel vom Leib zu reißen. Ein Blütentraum, den ich in schneller Liedschlagfolge träumte, verging und aber nicht dein Zorn. An diesem Tag, das war doch vorgestern oder nicht, waren wir nicht aufgelegt, den kalten Winter zu überspielen. Auch wenn du zu jeder Jahreszeit durch Beton und Zement hinaufblühst, wir wollen endlich wieder, endlich, dass es Sommer wird, und dann werden wir den Meisen, den Raben und meinetwegen auch den Tauben Erdnussbruch vor die Schnäbel streuen. Ich suche Gründe für unseren Liebeskrach, und mir fällt also zunächst die Eiseskälte ein. Du liebst den Hausputz bei lauter Musik und zwischendurch lässt du den Wischmopp in den Eimer mit Tuchpresse und Stielhalterung fallen und tanzt mit kreisendem Becken von Kopf bis Fuß ein Tumult. Ich bin ja ein Militanzfetischist und deine Barbarei begeistert mich, denn barbarisch bist du in diesen Momenten, da du die Bürgerbeherrschung zum Teufel jagst. Weniger überzeugt mich aber der Wutrocker. Er kräht durch die Nase und es hört sich an, als pfiffe der Kessel eine Metzgermelodie. Die halbstarken Meuten aller Pausenhöfe brüllen seine Hymnen mit Inbrunst. Dabei gibt der Mann sich doch bis zum Erbrechen volkssensibel. Aber lassen wir das. Ich höre ja nicht freiwillig Altersgruppenmusik. Du sagst, weißt du was? Du besserst dich wie der Pelz beim Waschen, nämlich gar nicht. Ich bin ein Menschenphobiker und ich liebe dich. Das bleibt unterm Strich. Mache ich dir etwa zum Vorwurf, dass du matte Teepulver 10-mal aufgießt und das bittere Gebräu trinkst, um dein herrlich Fleisch bis auf die Knochen herunterzuhungern? Die Knabensilhouette der Bulimie-Teenies lässt mich kalt. Ich gehe nun einmal mit der Mode meiner schönen Frau. Ich bin in dieser Hinsicht geradezu doktrinär. Du bist mein Herz. Also, ich halte fest, der Winter, der Gesang des Rockers und die Rackerei an Schmutz und Fliesenschlierden. An einem Samstagmorgen will ich nicht wie ein Rekrut zum Appell antreten müssen, aber ich habe mich gefügt, oder nicht? Es ging voran. Ich putzte blank und schrubbte rein. In Bad und Küche roch es nach frischer Limone. Ich war stark am Schmutz und schwach an Flächen. Dann, als ich dachte, ich könne über dich herfallen und deine Barbarei entfesseln, sagtest du, der letzte Punkt auf der Tagesordnung sei noch abzuwickeln. Der Fliesenmarkt schließe in einer Stunde. Ich stand zwischen Apothekerschrank und Übertropf, ein hormonverspülter Gockel mit gespreiztem Gefieder. Ich hatte sogar mein Druckknopfhemd ausgerissen, dass dir der Schweißfilm auf meine Brust ja nicht verborgen bleibe. Und du schlüpftest in die Persianerjacke aus zweiter Hand. Du wickeltest den Grobstrickschal um deinen Hals. Du spieltest ungeduldig mit dem Schlüsselring, um mich zur Eile anzutreiben. Ich gab nach und ja, ich habe nach dem verdammten Übertopf getreten, es tat ihm nicht weh. Der Angestellte im Fliesenmarkt war mir auf Anhieb unsympathisch. Ich hatte ihn im Verdacht, dass er seinen Rasurbrand mit Talkumpuder löscht. Ein Blödmann. Die Schulterpolster seines Jacketts lagen ihm auf den Oberarmen, Schuppen auf den Aufschlägen, Knollennase, Bartstoppeln auf dem Adamsapfel. Er hat dich die ganze Zeit angestarrt. Er gab dir seine Visitenkarte. Das muss man sich einmal vorstellen. Ich, dein feuriger Liebhaber, stehe daneben und dieses Hackgesicht, das Elende, überreicht dir sein Kärtchen. Und worüber spricht der Mann? Über Kacheln. Fayence-Kacheln, Relief-Kacheln, Schriftzug-Kacheln, Randkacheln, blanke Kacheln, Kachelzöpfe, Kachelstreifen, handbemalte Kacheln, Fliesen im Fischgrätmuster, Kacheln in Lavendelblau, Pfirsichlachspurpur und Siegelwachsrot. Am Ende verbeugt sich der Kachelexperte und gibt dir einen Handkuss. Und dass ich dazwischen ging und ihm ein Kacheln-Sie-ab-Mann zischte, hat dich äußerst verstimmt. Du schmolltest im Auto, du schmolltest zu Hause, du schmolltest eine halbe Ewigkeit, bis ich es nicht mehr aushielt und mit dem Bummelzug nach Kiel fuhr, eine Stadt, die du hast, weil ich hier noch meine Wohnung halte. Darüber haben wir uns oft genug gestritten. Die beiden Nachtspeicherheizungen sind defekt. Ich sitze in der Küche neben dem glühend heißen Radiator. Ich habe meine Tagesordnung zum Henker gewünscht. Ich leerte meinen Briefkasten und hielt mit der Frau Hausmeisterin stehenden Fußes ein Schwätzchen. Sie sagte, sie wolle nun doch ein Türschloss-Enteiser kaufen. Sie habe es satt, ins Autoschloss wie ihre warme Atemluft zu hauchen. Sie grüßt dich unbekanntermaßen. Meine rankende, blütentreibende, der Winter soll vergehen. Ich bin in Liebe toll und hungrig und küsse dich auf die Lippen und auf den linken Lippenwinkel, wo dein Mund, wenn er sich zum Lächeln formt, ein Grübchen bildet. Dein Mann. Danke.
Ja, herzlichen Dank, lieber Feridun, das war großartig. Danke an Sie, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie gut nach Hause und wie gesagt, um 10 Uhr im Literaturhaus geht es weiter. Danke.
Danke.